Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 52. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 52. Folge kann ich begrüßen eine ganz spannende Persönlichkeit. Sie ist emeritierte Professorin für Astrophysik von Uni Bern und ist bekannt worden vor allem als Projektleiterin vom Massenspektrometer Rosina. Und das war das Massenspektrometer, das an Bord der ESA-Raumsonde Rosetta der Komet Jury vermessen hat. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit der spannenden Kathrin Altweg und hoffe, ihr bekommt einen kleinen Einblick ins Weltall und in unser Universum. Viel Vergnügen und los geht's! Kathrin, merci vielmals, nimmst du dir Zeit. Freut mich, klappt das. Zum Starten vielleicht mal, ich zum Beispiel bin überhaupt nicht auf dem Gebiet sattelfest, wo du sattelfest bist. Jetzt denke ich, es hat auch relativ viel, die zulassen, die sich wenig darunter vorstellen können. Und jetzt, um das Ganze mal ein bisschen einordnen, der Bereich, wo du tätig bist und immer noch bist, die Astrophysik, was ist das genau, mit was beschäftigt sich die, dass man das ein bisschen besser versteht?
Also eigentlich bin ich nicht Astrophysiker, sondern Weltraumphysiker. Mhm. Das heisst, ich habe mich mit dem eigenen Sonnensystem befasst. Aber durch das, dass wir uns mit Kometen befassen, haben wir so ein bisschen das ursprünglichste Material, das es gibt im Sonnensystem. Und dann kommt natürlich automatisch die Frage auf, woher kommt das? Und das wäre dann vor dem Sonnensystem. Oder also mit anderen Worten, ich beschäftige mich ein bisschen mit der DNA von unserem Sonnensystem, also mit den Vorfahren vom Sonnensystem.
Mhm. Und um was geht es da vor allem? Was probiert man da herauszufinden?
Wir probieren herauszufinden, wie das Sonnensystem entstanden ist, Planeten entstanden sind, schlussendlich Leben entstanden ist. Eben, und indem man Kometen studiert, hat man sozusagen gut tiefgefrorenes Material aus der Frühgeschichte vom Sonnensystem. Es ist eigentlich ein bisschen Archäologie, aber mit ein bisschen anderen Jahrzahlen, ein bisschen mehr Nulli.
Ja. Und was hat es ausgelöst bei dir, dass dich genau das Themengebiet interessiert?
Das ist Zufall. Ja. Das ist reiner Zufall.
Wie wahrscheinlich bei den meisten, wenn sie ehrlich sind.
Genau, ja. Genau. Ich bin per Zufall auf Bern gekommen, per Zufall in der Gruppe von Hans Balsiger gelandet. Und dann ist gerade die Schotter-Mission zum Komet Halley aktuell gewesen. Und so bin ich bei der Kometen gelandet.
Ja, sonst hätte es auch ganz innen etwas anderes können sein.
Genau. Ja. Also ursprünglich habe ich Festkörperphysik studiert.
Ja. Jetzt, du sprichst gerade an, was du ursprünglich studiert hast, eben Festkörperphysik. Dazu mal als einzige Frau in deinem ganzen Studiengang. Wie schwer ist es gewesen, oder... Ja, schon heute gibt es in diesen MINT-Studienfächern nicht wahnsinnig viele Frauen. Und dann zumal ist die Situation ja noch extremer gewesen. Wie schwierig war das gewesen?
Also es hat eigentlich zwei Probleme. Das eine ist, Professoren, zum Teil auch Assistenten, die mit dem nicht so gut haben können umgehen können. Dass die Frauen jetzt plötzlich da sind und einem das auch klar gemacht haben. Und auf der anderen Seite, die anderen Studenten waren eigentlich schon sehr nett gewesen mit ihm. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Man hat keine Busenfreundin, man kann sich nicht austauschen über Probleme, die man hat. Und das hat mir eigentlich gefällt. Ja. Das mit den Professoren, ja, das hat mich eigentlich mehr angestachelt, wenn sie einmal gesagt haben, ich soll lieber Strümpfe verkaufen oder so, habe ich immer gedacht, euch zeige ich es ja schon mal.
Ja, das ist ja gemacht.
Ja, ja.
Ja, ja.
Das andere ist, ja, das ist subtiler. Eben, wenn einem so ein bisschen Busenfreundin die anderen Frauen fehlen, die das Gleiche durchmachen.
Mhm. Also wenn ihm eben unterschwellig gesagt wird, dass man da nicht erwünscht ist und was auch immer.
Genau, ja.
Ja, ja, und heutzutage ist die Situation eben, wie vorher schon gesagt, eine andere, aber doch ist es irgendwie nicht jetzt in dem MINT-Beruf gibt es nicht unglaublich viele Frauen. Was ist in der Zwischenzeit gegangen, dass sich die Situation verbessert?
Ich glaube, die Gesellschaft hat sich ein bisschen geändert. Wir akzeptieren denen, dass Mädchen das machen. Also wir akzeptieren sowieso, dass Mädchen studieren. Das ist zu meiner Zeit, also nicht bei meiner Familie, aber es hat noch viele Familien gegeben, die gefunden haben, neue Menschen gehören. Es lohnt sich nicht, das Studium, die haben ja sowieso Kinder und dann machen sie nichts mehr. Also es hat viel mehr Frauen, die überhaupt studieren. Und man ist sich dem Problem ein bisschen bewusster, dass man Frauen besonders muss fördern muss für MINT-Fächer.
Mhm. Ja, du hast es in einem Vortrag angesprochen, den ich von dir gehört habe, wie das schon früh anfängt mit den pinkigen Spielzeugen.
Ja.
Aber das ist doch immer noch so. Also.
Das ist extrem so. Also das macht mir jedes Mal weh. Kann man googlen, oder? Mädchenspielzeug, Knabenspielzeug. Und wenn man Bilder anschaut, die Seiten sehen völlig anders rein. Mhm. Also ich habe selber Mädchen gehabt, zwei. Und habe jetzt eine Enkelin. Und ich habe natürlich bei den eigenen Kindern schon drauf geschaut. Aber sobald sie in den Kindergarten kamen, ist das nachher... Das ist halt dem Gruppendruck ausgesetzt gewesen. Bei der Enkelin, da schauen jetzt auch die Eltern sehr gut drauf. Und im Moment ist das noch gut, hat sie gerne Backer und Kranen und Baustellen und so. Sie hat auch Baby, ganz klar.
Ja, das ja auch sein, ja.
Er muss auch sein, ja. Das Baby braucht sie, um sich selber zu reflektieren. Das ist wichtig. Es nimmt mich ein Wunder, wenn... Also sie geht jetzt in die Kita, dort ist es offensichtlich noch nicht so ausgeprägt. Nicht mit dem Wunder, wenn sie in den Kindergarten und in die Schule kommt.
Wie sich sie dann verändert.
Genau.
Ja. Bei dir, du hast eben vorher gesagt, dass du hier in diesem Institut gelandet bist, an diesem Ort genau, in diesem Teilgebiet. Das war reiner Zufall gewesen, aber doch war ein gewisses Interesse sicher von Anfang an da gewesen, dass du dich für Physik entschieden hast.
Ich hatte sehr gerne Naturwissenschaften. Also ich war auch von der Familie ein bisschen vorbelastet. Oder in meinen Ahnen hat es alles Mögliche gegeben. Ich bin eine Chemiker, eine Mathematikerin. Also ich hatte eine Tante, eine Mathematikerin. Das war dann noch sehr außergewöhnlich. Meine Eltern waren ja jetzt. Und das liegt mir wahrscheinlich schon ein bisschen in den Genen, dass ich exakte Wissenschaften gerne hatte. Die Berufsberater hat mir dann volle Chemie. Dann gefunden, dass sie so ein bisschen kochen. Das war mir zu wenig exakt, darum dann auch Physik. Oder?
Ja, obwohl eine Chemie schon relativ exakt ist.
Heute, ja. Heute, oder? Weil heute tut man sehr viel quantenchemisch schneller rechnen und so, das ist klar.
Ja. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet im Vorgespräch. Ein Thema, das die, glaube ich, auch sehr beschäftigt, ist eben der ganz bemannte Tourismus im Weltall, überhaupt Missionen im Weltall mit Menschen. Was stört dich an dem?
Also, wenn wir jetzt einfach von bemannter Raumfahrt reden, nicht Tourismus, sondern dass man Astronauten schickt, das allein stört mich eigentlich nicht. Aber das hat mit Wissenschaft sehr wenig zu tun.
Das ist
nicht Wissenschaft. Oder? Das hat ganz andere Zwecke. Der Hauptzweck ist PR. Mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Oder die Astronauten sind die Helden von heute. Und das will man ein bisschen pflegen. Das hält das Publikum bei der Stange. Und man macht sicher relativ viel technologische Entwicklungen mit dem. Mhm. Aber keine Wissenschaft. Für Wissenschaft stören eigentlich die Astronauten. Und was nicht so gut ist, es ist halt unendlich teuer. Es ist sehr viel teurer als unbemannte Raumfahrt. Weltraumtourismus, das ist dann etwas für die Superreichen. Das kann sich ein normaler Mensch nicht leisten. Und der CO2-Abdruck ist extrem. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was man heute nicht darf machen
mehr. Teilweise geht es ja darum, einen anderen Planeten zu besiedeln. Zum Beispiel der Mars oder was auch immer. Siehst du den Gedanken da dahinter oder auch gar nicht?
Das ist Science Fiction. Das ist ganz klar Science Fiction. Oder der Mars hat keine Atmosphäre, hat kein Magnetfeld. Der Elon Musk hat ja von Terraforming geredet, dann haben wir mit Atombomben die beiden Pole pulverisiert, dann hat es CO2 und Wasser. Und damit eine Atmosphäre macht, das ist aber nicht nachhaltig, weil er eben kein Magnetfeld hat, wird die kosmische Strahlung, der Sonnenwind, die Atmosphäre wieder weg erodieren. Und er hat es dann nicht mehr, oder? Dort wohnen? Nein. Und wieso? Es gibt auch keinen Grund. Also wir würden es nicht überleben an der Oberfläche, wir müssen schon tief haben im Mars. Was kann man auf der Erde? Da genug Minen, kann man dort unten wohnen, wenn man gerne unten wohnt. Es ist nicht nachhaltig, also wir müssen sehr viele Sachen, die der Erde dort aufbringen, was wiederum sehr teuer ist, sehr viel Energie kostet. Nein, es gibt keinen Grund, wieso man den Mars besiedeln will, und es gibt wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, den Mars permanent zu besiedeln.
Ja, und irgendwie der Gedanke, wo dahinter ist, unsere Existenz wie abzusichern?
Nein, wenn es auf der Erde zu Ende ist, ist es auch dort oben zu Ende. Ja. Also wenn auf der Erde, das wissen wir, da ist es mal zu Ende.
Es kommt echt darauf an, wie lange es noch geht.
Es kommt darauf an, was wir Menschen noch damit machen, oder?
Ja, du hast das am Vortrag, den ich von dir gehört habe, hast du es ja auch gesagt, eben, es wird nicht ein Zend sein, es kommt nur darauf an, je nachdem, was wir machen, wie lange es noch geht.
Genau, wir können das beschleunigen, oder, dass es ein bisschen kürzer gibt, aber wir können es Ende nicht aufhalten, das wird kommen, weil einfach das ganze System nicht wirklich stabil ist. Die Sonne bleibt nicht ewig so, wie sie ist. Die wird immer heller. Und damit wird es automatisch immer heißer auf der Erde. Das hat nichts mit dem heutigen Klimawandel zu tun. Ist über Millionen Jahre zu denken. Und nicht über 100 Jahre. Oder? Aber wenn wir jetzt hier natürlich noch mithelfen, kommt das einfach ein bisschen schneller. Und es ist auch klar, es gibt von Zeit zu Zeit sogenannte Apokalypse, wo der grosse Teil des Lebens ausstirbt auf der Erde. In den letzten 500 Jahren hat es 5 gegeben von denen. Wenn wir das extrapolieren, dann machen wir es noch etwa 30, 40 Millionen Jahre. Also vor 66 Millionen sind Dinosaurier ausgestorben. Und was man auch lernen kann, es nimmt immer die grossen Tiere. Und zu denen gehören wir. Meistens ist es wegen Vulkan, Riesenvulkan. Unsere Erde, das haben wir jetzt mit dem Erdbeben in der Türkei wieder gesehen, oder? Das ist nicht stabil. Die Erdteile, die schwimmen im Prinzip auf einem flüssigen Kern. Und das führt auch immer wieder zu Vulkanismus. Die meisten Apokalypse waren nach Vulkanausbrüchen, riesigen. Oder dann nach Einschlag von Kleinkörperfossen. Auch hier können wir nicht viel machen, wir können kleine Asteroiden vielleicht ablenken, aber ein schneller Komet oder so, das ist
immer, wenn man in den News eine Liste in einem Komet zum Beispiel oder Asteroid ist so und so viel, eine so und so grosse Distanz an Erde vorbeigeflogen, das ist das, was du meinst?
Ja, das sind meistens so kleine.
Die wären auch für die Erde an und für sich.
Der letzte, der so die Erde bereicht hat, war 1908, also gut 100 Jahre seit der Tunguska. Das hat riesige Wälder in Sibirien abgelegt. Da ist wahrscheinlich nicht einmal gelandet, sondern einfach vom Druck her hat es die Bäume genommen. Ja. Und wenn das natürlich über eine Stadt wie New York passiert oder Bern, dann ist also die Stadt flach nachher. Aber das nimmt nicht die ganze Erde.
Ja.
Aber der bei den Dinosauriern runtergekommen ist, der war 12 Kilometer gross. Das ist dann ein richtig grosser, den kann man nicht ablenken. Wenn der kommt, dann kommt er. Und der hat dann gemacht, dass die mittlere Temperatur etwa 20 Grad zurückgegangen ist. Sprich, um 0 Grad war und dann wächst einfach nicht mehr.
Ja. Was mit dem Ablenken, was meinst du da und wie funktioniert das genau?
Also sie haben ja probiert, bei der sogenannten DART-Mission, da haben sie eben ein DART-Pfeil geschickt, also einen munzigen Asteroid, etwa 40 Meter gross gewesen, glaube ich, also wirklich nicht gross. Und da haben sie mit dem Einschlag die Bahn können ändern, effektiv. Und das kann man sich vorstellen, dass man das macht, oder? Wenn man sieht, wenn man es lang genug vorher weiss, Bahn ganz genau kennt, dass man dann eventuell einen Asteroid ablenken kann. Aber dann geht es um die Kleinen, oder? 100 Meter, 200 Meter, aber nicht 12 Kilometer.
Ja,
Das ist unmöglich, da abzunacken.
Ich habe es schon gesagt, ja. Ich meine, sie studieren anders, sie haben eine Zeit auch mit Atombomben wollen, die sprengen. Hat man gemerkt, dass man das Problem vergrößert, indem man einen nicht einen Einschlag hat, sondern über die ganze Seite verteilt drüber.
Ja.
Also das ist, das bringt es nicht wirklich, oder?
Ja.
Nein.
Apropos Atombomben, wie jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, wie gross erachtest du die Problematik?
Ich sage immer, oder, der Mensch wird wahrscheinlich wegen dem Menschen aussterben.
Ja, also nicht wegen dem Klimawandel, wegen
verschiedenen schon indirekt, oder, wenn der Klimawandel so weitergeht,
ja,
führt das auch zu fehlenden Ressourcen.
Und
dann bringt sich der Mensch wahrscheinlich selber um, weil die Möglichkeit heim.
Ja. Oder eben zum Beispiel mit einem Atomkrieg.
Eben, das meine ich. Ja. Oder dann tut man die Ressourcen kämpfen mit einem Atomkrieg.
Ja. Oder eben durch den Klimawandel oder x etwas anderes.
Also einfach fehlende Ressourcen, was immer.
Wird am Schluss das Problem sein.
Wird am Schluss das Problem sein und darum wird sich der Mensch bekriegen.
Ja. Also ob, ja, es wird irgendwelche Konsequenz aus, was ist, dann vielleicht, das ist auch noch spannend für Leute zuhören, was wäre die Konsequenz? Man hört ja immer auch von Atombomben. Und dann, was ist die Konsequenz daraus, wenn die Erde so quasi eben nicht mehr bewohnbar ist durch eine Atombombe? Also was ist da genau der Prozess dahinter? Wie das nicht zu dem führt, wo du eben mangelnde Ressourcen nennst?
Also eine Atombombe ist fast ein bisschen wie ein Einschlag von so einem Kleinkörper, oder? Es gibt sehr viel Staub in der Atmosphäre. Wir reden von nuklearem Winter. Und das gibt dann noch weniger Ressourcen, wenn man das macht. Nebst der Verstrahlung, die es gibt. Aber man muss schon sehen, oder? Das nimmt die Leute, das nimmt wahrscheinlich die grossen Säugetiere. Aber es nimmt nicht unbedingt Bakterien. Die überleben dann friedlich weiter. Aber darum sage ich, es nimmt immer die grossen. Oder? Wir können nicht ausweichen, wir können nicht in ein Seitloch hineinkriechen. Und dort bleiben, oder? Und ist vor im Wesentlichen nichts ernähren. Wir haben ja noch Bakterien, brauchen ein bisschen Wasser und ein bisschen Licht. Und dann haben sie sich ernährt, oder? Ja. Das geht bei uns nicht mehr, nein.
Ja, es wird schwierig, Wir haben ja von anderen Planeten geredet, ob die allenfalls bewohnbar wären. Ob's, und dann kommt ja oftmals damit die nächste Frage, ob es dort noch Leben gibt.
Also das ist ja eine von den Fragen, die wir wirklich nachgehen, indem wir eben die Kometen studieren. Und was wir feststellen, ist, dass auf diesen Kometen sehr viele organische Materialien sind. Bis zu Aminosäure. Und dann kann man, und bis jetzt kennen wir 5000, mehr als 5000 Planeten außerhalb vom Sonnensystem. Und man nimmt das, gibt es auch 22. Das ist eine riesige Anzahl Planeten. Und da sagt einfach die Statistik, das muss noch nicht mehr anders passiert sein. Also was auf der Kometen passiert ist, ist eben vor dem Sonnensystem betreut und der Sonne nichts zu tun. Ja. Und darum kann man eigentlich schon aus dem schließen, dass es Leben anderswo gibt.
Mhm. Also es ist stand jetzt wie nicht bewiesen, aber statistisch ist
es... Statistisch muss es fast geben. Ja. Allerdings heisst das noch lange nicht, dass es Leben gibt wie uns. Also hochentwickeltes. Weil wir haben immerhin 3,8 Milliarden Jahre gebraucht, um es zu entwickeln, vom ersten Bakterium, bis es uns gegeben hat. Oder? Und so lange muss ja der Planet und der Stern dazu stabil sein. Und solche Planeten gibt es allweil nicht sehr viele. Ja.
Ja. Von was würden wir reden, wenn wir von weniger weit entwickeltem
Bakterien?
Bakterien.
Einzellen. Ja. Primitive Mehrzellen. Ja. Die haben sich sehr schnell entwickelt, oder? Die innerhalb von einer Milliarde Jahre, weniger als eine Milliarde Jahre, hat es die schon gegeben.
Ja, aber oftmals, wenn man, eben dann, wenn man so redet, denkt man dann an etwas Vergleichbares wie ein Mensch und nicht unbedingt an Bakterien.
Ja. Eben der Schritt vom Bakterium zum Mensch ist halt lang, sehr lang. Und ich weiss nicht, ob man den abkürzen kann.
Ja, wenn man dann aber noch weiter spinnt, also ja, wenn man noch weiter dreht, dann kommt man dann schnell mal zu einem Gedanken, eben Aliens oder weiß nicht was.
Das sind halt die Distanzen, die eigentlich das verhindern. Also laut Einstein ist die schnellste Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit. Und das können nur Wellen machen. Also Materie ist immer langsamer als Lichtgeschwindigkeit. Der nächste Stern ist ja 8-10 Lichtjahre weg. Das heisst, ein Mensch müsste wahrscheinlich schon irgend 10'000 Jahre fliegen. Auch wenn er sehr schnell fliegt, schneller als alle Raumsonden jetzt fliegen. Also mit diesen Raumsonden wie Voyager hätten wir, glaube 260'000 Jahre zum nächsten Stern. Und damit weiss man schon, oder? So 260'000 Jahre überlebt kein Individuum.
Ja, und ja, gleich haben wir das Gefühl, wir können noch etwas anderes antreffen oder etwas anderes können zu uns kommen, aber zum Beispiel das Alien.
Ich meine, die einzige, man kann noch hoffen, dass man kann kommunizieren mit anderen. Der ist Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Aber eben, das zeigt auch schon wieder 10 Jahre, hat Signal zum nächsten Stern und 10 Jahre wieder zurück. Das heisst, das Telefon ist etwas mühsam, oder alle 20 Jahre kann man.
Ja.
ist nicht so lustig. Aber ich meine, es wäre schon gut, man würde ein Signal bekommen, selbst wenn man nicht in vernünftiger Zeit antworten kann. Mhm. Das würde einem eben sagen, dass es noch jemanden draußen gibt, der mindestens Technologie beherrschen kann. Mhm. Aber das dürfte auch extrem schwierig sein. Es ist einfach die Leistung, die es braucht, die Senderleistung, oder? Ich weiß es nicht. Man muss wahrscheinlich sämtliche Kraftwerke auf der Erde zusammenschalten und dann einen Impuls geben.
Aber warum interessiert uns das überhaupt? Von wo kommt das?
Ich glaube, unsere Stellung in der Welt.
Ja.
Also jetzt auch in Verbindung mit Religion oder so. Oder der Herrgott hat den Menschen gemacht, dass sein Ebenbild. Und die Frage, hat er wirklich nur uns gemacht? Oder hat er auch anders gemacht? Das ist schon für unser Selbstverständnis eine wichtige Frage. Mhm. Sind wir allein oder sind wir nicht allein? Mhm. Und in dem Sinn spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn wir die anderen nicht treffen oder einfach die Antwort haben, nein, wir sind nicht allein, könnte etwas auslösen, einfach in unserem Selbstverständnis.
Mhm. Ja, wenn ich könnte man einfach sagen, es ist gut für uns, wir wissen es nicht und fertig.
Ja, aber so ist der Mensch nicht gemacht. Oder? Der Mensch ist neugierig. Der Mensch will wissen.
Ja.
Und wenn wir nicht wissen wollen, dann wären wir immer noch in der Höhle. Oder?
Das ist definitiv ja. So. Da kann ich nichts dazu sagen. Die Wissenschaft geht ja von einem, sagen wir mal, anderen Ursprung aus, als das jetzt Religion davon ausgeht. Du bist Wissenschaftlerin und glaubst ja glaube an Gott. Wie hängt das zusammen? Wie kann man sich das erklären?
Also ich bin ein Agnostiker, oder? Ich sage immer, ich weiß es nicht, aber ich schließe es nicht aus. Die Wissenschaft kann halt Gott weder beweisen noch widerlegen. Das ist für mich eigentlich klar. Weil wenn es einen Gott gibt, dann ist es eine andere Dimension. Eine Dimension, die sich der wissenschaftlichen Methoden entzieht. Und von dem her gesehen, weiß ich es nicht. Ich staune einfach immer wieder, wenn ich in den Himmel schaue, wenn ich da meine Wissenschaft mache, wie das eigentlich wahnsinnig gut geregelt ist. Oder? Also, es ist eigentlich erstaunlich, was alles funktioniert. Mhm. Aber das ist definitiv kein Beweis, oder? Aber es lässt einem trotzdem die Option offen.
Mhm. Also findest du, man kann es nicht wie ausschließen, aber es kann gleich auch sein.
Richtig.
Ja.
Richtig,
ja.
Also es verdreht sich, oder? Religion und oder also Glauben und Wissenschaft verdreht sich. Ja, das sind wie zwei Ebenen, die sich nicht schneiden. Die machen aber einander auch nicht weh, oder in dem Sinn.
Ja, aber da gibt es ja ganz andere, es gibt ja Leute, die sagen, das verdreht sich nicht.
Ja, das ist... Das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich.
Ja.
Eben, da bin ich offen. Das, ich weiß auch nicht, woher sie das... Hey, oder? Ich sage immer, Atheisten und religiöse Leute glauben beide.
einfach etwas anderes.
Ja, aber es ist bei Beten glauben und nicht wissen.
Ja, das ist ein fairer Punkt. Du hast vorhin gesagt, wenn du in den Himmel schaust, wenn du zu den Sternen schaust, wenn du in den Himmel schaust, was geht dir da durch den Kopf?
Also ich genieße einfach die Schönheit. Jeden Abend, wenn es offen ist und ich raufschaue und so. Es ist einfach schön. Und durch das Wissen, das ich habe, wird es irgendwie noch schöner. Mhm. Wenn ich weiss, wie das alles zusammenhängt, was da draussen könnte sein oder ist. Was wir wissen, was wir noch nicht wissen. Oder? Was wir vielleicht nie weiter wissen.
Ja, was geht da einer Kathrin anders durch den Kopf, als einem normalen Bürger durch den Kopf geht?
Eben, vielleicht durch das, dass ich weiss, dass ich einiges weiss, aber weiss, dass ich lange nicht alles weiss, denke ich mir schon ein bisschen anders darüber nach. Ich denke da auch anders über die Endlichkeit nach. Ich glaube auch über das eigene Ende. Mhm. Ein bisschen. Man weiss, dass man im Laufe meiner Arbeit müssen merken, dass ich erstens unwichtig bin. Der Mensch ist wirklich sehr kurzlebig. Also die Menschheit ist kurzlebig in dem Ganzen. Ist an einem ganz kleinen Ort im Universum. Und trotzdem, ich bin Teil, ein schmutziges Teil von etwas ganz Grossem, Schönem.
Ja, wie denkst du über das eigene Ableben angesprochen, wie denkst du darüber nachher, wenn ich das so frage?
Also ich weiss zumindest, dass meine Atome überleben.
Ja.
Die mich ausmachen, oder? Also Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, der in mir innen ist.
Einfach in einer anderen Form?
In einer anderen Form, ich weiss nicht in welcher. Vielleicht wird ein Stück Erde, vielleicht gibt es daraus wieder einmal eine Blume oder irgendetwas. Irgendwann wird ja die Sonne die Erde fressen und dann selber sterben. Und daraus gibt es dann vielleicht wieder einen neuen Stern, einen neuen Planeten, ein neues Leben. Und dann bin ich dann vielleicht also wahrscheinlich sind meine Atome dann verteilt in verschiedene Sachen, aber schon gleich.
Ja.
Aber sie sind immer noch da.
Irgendwo werden sie sein.
Ja,
ja, das ist ja, je nachdem eben Form können, damit umzugehen, wie unwichtig wir sind, zu wissen, dass wir, ja, wir verschwinden nicht, sondern wir sind einfach in anderer Form nachher da.
Ja.
Wenn Wasser nicht gefroren ist, ist es einfach in einer anderen Form da, ist es als Wasser eben da, oder als Eis, oder als irgendetwas.
Und vielleicht auch nur als Sauerstoff und Wasserstoff, oder? Das kann auch sein. Und in dem Sinne, meine Atome, die stammen ja irgendwo aus, also der Wasserstoff aus dem Big Bang und die anderen aus einem Stern. Mhm. Also in dem Sinne, ja, bist du Toni aus Sternenstaub. Wird er wahrscheinlich wieder zu Sternenstaub irgendwann ist. Aber das ist eigentlich ein beruhigender Gedanke. Ja. Also mit meinem Geist, ob der Geist überlebt, und das weiß ich nicht, oder? In einer anderen Form wieder vorhanden ist, aber mindestens Materie.
Mhm. Aber du siehst, wie Leute Mühe haben mit dem Gedanken, dass man es halt nicht weiss. Da sind wir eigentlich wieder mit, ob es noch
Lebewesen gibt. Sicher, eben.
Ja.
Aber das ist ja vielleicht gut, wenn wir es nicht wissen.
Mhm. Oh. Man muss einfach einen Weg finden, damit umzugehen können.
Genau, genau.
Ja. Was empfiehlst du an Leute?
Also ein bisschen mit dem Universum beschäftigen ist schon gut, weil es relativiert sehr viel.
Mhm.
Auch mit der Geschichte der Menschheit sich zu beschäftigen. Also wirklich zurück, oder nicht nur die letzten, mit der Schule, die letzten 2000 Jahre, sondern wirklich zurück zu den allerersten Menschen, dann zurück zu den allerersten Säugetieren. Eben die 500 Millionen letzten Jahre, wie sich da Leben entwickelt hat, verschwunden ist, Leben entwickelt hat, verschwunden ist. So ein bisschen regelmässigen Abstand. Das tut einem gut.
Mhm.
Ich glaube, das tut einem gut.
Ja, du kannst das sehr gut relativieren und die gewisse Grösse einordnen, wie unwichtig und was für eine kleine. Ich glaube, wir befinden uns irgendwo am letzten Tag von einem Jahr, wenn man das so einordnet. Ja. Wie geht das genau?
Also wenn man die Zeit vom Universum sagt, das ist Anfang eines Jahres, dann gibt es uns seit 6 Minuten.
Das ist ja unglaublich.
Das ist nicht lang. Das ist definitiv nicht lang. Eben darum, die Menschheit ist kurzlebig. Seit 300'000 Jahren etwa. Aber die 6 Minuten. Und ja, jetzt hoffen wir, es gäbe es noch mal so lang, oder?
Im Idealfall.
Nein, im Idealfall gibt es natürlich noch länger. Eben, im Idealfall gibt es noch Millionen von Jahren, aber wenn wir so weitermachen, das liegt schon in unseren Händen, oder? Ob es die 300'000 Jahre noch mindestens gibt.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja.
Ja. Etwas auch weiteres, was ja immer Leute beschäftigt, sind wir, ob es noch Leben gibt, ob es was nach unserer Zeit auf dieser Erde passiert. Eine Frage, die auch eben beschäftigt ist, was ist denn überhaupt der Sinn, warum wir da sind?
Das wäre jetzt wieder Religion, oder? Das Warum.
Oder Philosophie.
Oder Philosophie, ja, ja. Also für mich ist das fast ein Synonym, oder? Philosophen hätten vielleicht nicht gefreut, aber es ist so, oder? Ich sage immer, wir Naturwissenschaftler, wir probieren es Wie zu beantworten. Und das Warum überlassen wir den Theologen und Philosophen. Das ist nicht etwas, das messbar ist, das man beobachten kann, wo man Bilder machen kann oder elektromagnetische Wellen auffahren oder was auch immer.
Ja. Ja, man kann eigentlich nur darüber philosophieren.
Man kann nur darüber philosophieren, ja.
Und wenn du darüber philosophierst, zu was für einem Schluss kommst du
dann? Ich weiss nicht, ob es ein Warum gibt. Aber eben, wie gesagt, ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich Teil von dem Ganzen bin. Und das genügt mir eigentlich als Warum.
Ja. Ja. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke.
Ja.
Ja.
Und dann gibt es natürlich die ganz menschliche Dimension, oder? Ich habe Kinder, ich habe die aufgezogen zusammen mit meinem Mann. Das war für mich wichtig. Also die nähe Umwelt ist für mich wichtig. Ich hatte selber Eltern, die zu mir geschaut haben. Das ist natürlich auch ein Warum, oder? Darum.
Ja. Ja. Okay. Jetzt, ja.
Ja, ich will etwas für die Gesellschaft tun.
Ja.
Für die Menschheit, wenn irgendwie möglich, oder? Das ist schon Warum. Aber man kann immer sagen, wenn es keine Menschheit gibt, dann braucht es auch das nicht.
Ja. Ja, etwas Positives schaffen.
Etwas Positives schaffen. Ja. Möglichst wenig Schaden anrichten.
Ja. Ja, alles, was man machen kann, wir können verantworten.
Genau.
Können dahinter stehen.
Vielleicht auch so, dass die Leute am Schluss sagen, doch, die war in Ordnung.
Ja. Ja, abtreten mit einem guten Gefühl.
Genau.
Ja. Jetzt, es gibt ja bekannte Theorien, sei das zum Mond, dass wir nicht auf dem Mond waren, oder auch, dass die Erde flach sei. Du lachst jetzt. Aber die Theorien gibt es ja. Jetzt zu beiden Theorien vielleicht, was sagst du Leute, die so etwas
posten? Also denen mit der flachen Erde sage ich, sie sollen mal anlaufen, Richtung Osten oder Westen, und dann kommen sie dann schon wieder einmal hierher. Das kann ich als Flugzeug nehmen.
Ja.
Dann sieht man es. Vom Flugzeug aus sieht man es, dass sie nicht flach ist.
Ja.
Das andere vom Mond, das sage ich immer, wir haben eigentlich den besten Beweis hier im Institut, physikalischer, weil der Professor Geiss hat ein Experiment gehabt auf Apollo 11, 12, 12, 13 eben nicht, doch, er war auch gewesen, aber da ist nicht gelandet. Das war ein Mondsegel, also eine Alufolie, die die Astronauten auf dem Mond aufgestellt haben. Mhm. Und der Mond hat kein Magnetfeld, hat keine Atmosphäre, und darum kommt dort die Strahlung, also Teile von der Sonne, direkt auf den Mond. Und die hat man eingefangen in dieser Alufolie. Und die Astronauten haben die dann wieder zurückgebracht, die hat man hier im Institut nachher verschnetzelt und ausgeheizt, und dann sind die Teile von der Sonne wieder rausgekommen, und die konnte man messen. Und das war das erste Mal, dass man wirklich sogenannten Sonnenwind charakterisiert hat. Und die Messungen waren mehr als 40 Jahre der Standard. Nachher hat man den Genesis geschickt, das war eine Sonde, die hat so etwas das Gleiche gemacht, einfach im freien Raum. Und die hätte das wirklich bestätigt, was man konnte messen.
Mhm.
Und das hat man vorher noch nicht gewusst. Das heisst, das ist der Beweis, dass man da oben war.
Hast du viel mit dem, du hast alle Zweifler beseitigen?
Nein, sicher nicht. Also, das hat sich diese Hartnäckig, dann kann man sagen, was man will. Die können wir noch auf den Mond stellen und sie würden behaupten, sie seien nicht oben gewesen.
Weil sie hartnäckig, die mit dem Mond oder die mit der flachen Erde?
Ich glaube, die mit dem Mond. Flachheitlich gibt es schon nicht viel, oder? Weil eben, sobald sie das erste Mal geflogen sind,
dann wird es schwierig.
Wird es schwierig, ja. Ja, ja,
ja. Ja.
Hingegen der Mond, ja, eben, solange nicht jeder Mann auf den Mond kann, wird es immer geben, oder?
Ja. Ist das ein Argument, für das jeder auf den Mond kann gehen?
Nein, nein.
Das doch.
Nein, ich meine, nicht so Zeug behaupten. Das ist so ein bisschen hoffnungslos.
Da hilft alles nicht.
Nein.
Du hast angesprochen, und zwar Sonnenwind charakterisieren. Ich kann mir da absolut nichts darunter vorstellen.
Also die Sonne ist nicht nur hell und sie sendet Strahlen aus, oder Infrarot und sichtbar. Sondern sie sendet eben auch Teile aus. Mhm. Also die Sonne besteht aus Teilen, also man ist ja Gasballen. Wie alle Sterne, ist vor allem Wasserstoff das leichteste Element. Und das macht dort innen sogenannte Nukleosynthese. Das heisst, Wasserstoff verbindet sich mit einem anderen Wasserstoff, zu einem schwereren Element, da gibt es Deuterium, Tritium, Helium. Dann von Helium geht es zu Kohlenstoff und Helium gibt Sauerstoff. So kann man eigentlich das Periodensystem machen. Mhm. Und das macht die Sonne. Aber das haben auch schon Sterne vor ihr gemacht. Und von diesen Atomen spült sie einmal aus. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Das sind also wirklich Teile, und zwar hochgeladene, hochionisierte Teile. Und die kommen mit relativ grosser Energie daher. In alle Richtungen von der Sonne. Auch gegen die Erde. Aber weil sie so hoch ionisiert sind, werden sie durch unser Magnetfeld abgelenkt. Einfach glatte Teile reagieren mit unserem Magnetfeld. Und darum haben wir die nicht auf der Erde unten. Das einzige Mal, wo man sie eigentlich sieht, ist beim Nordlicht. Da kommen sie entlang der Magnetfeldlinie runter. Und reagieren dann mit der Atmosphäre. Und das macht die grünen und roten und violetten Farben. Oder? Das sind Teile von der Sonne, die das bewirkt.
Ja.
Aber auf der Erdoberfläche haben wir das eigentlich fast nicht. Und beim Mond eben, hat weder Magnetfeld noch Atmosphäre, dort prasseln die einfach auf die Oberfläche. Und das wird uns ja auf die Astronauten. Und darum ist eben beim Mond die Raumfahrt gefährlich. Das macht krank, das ist so wie Radioaktivität, obwohl es eben Teile, also nicht Elektromagnet, nicht Gammastrahlen, sondern Protonen. Aber das kennen wir ja jetzt auf der Erde auch, oder? Protonen braucht man zum Bestrahlen in der Medizin. Wenn man das sehr spezifisch macht, ist das gut. Aber wenn der ganze Körper bestrahlt wird,
suboptimal.
Ist das definitiv suboptimal. Das macht ziemlich viel kaputt. Zum Beispiel als erstes Mal die Augen. Also das könnte der Nicolier fragen, der sagt, oder? Und mit zunehmenden Augen sieht man die Blitze. Nein, dann macht das DNA kaputt, das macht Krebs, das macht alles das, was auch Strahlenkrankheit macht.
Ja. Ja, Strahlenkrankheit, ja. Das ist doch auch beim Unglück in Tschernobyl...
Ja, eben, Strahlenkrankheit sagt man sonst vor allem bei den Atomunfällen. Und Atombomben, also das erste Mal natürlich Hiroshima oder Nagasaki.
Da haben wir das genau gleiche. Ja.
Es sind dort andere Teile, die Auswirkung haben, aber die Auswirkung ist ähnlich.
Ähnlich unschön, ja.
Ähnlich unschön. Das mit den Augen bin ich nicht sicher, weil Alpha-Strahlen, Beta-Strahlen, da braucht es nicht viel, um die abzuhalten. Dort sind es vor allem Gamma, also das sind elektromagnetische Wellen, nicht Teile, oder, die die Strahlenschäden machen. Hochenergetische, elektromagnetische Strahlung. Und eben die Sonne, das sind vor allem Teile. Hochenergetische, positiv geladene Teile.
Ja. Ich habe dich etwas gefragt, das ich nicht verstehe, wegen den Sonnenwinden charakterisieren. Gibt es etwas im Bereich von Naturwissenschaft oder sonst irgendetwas, das du nicht verstehst und gerne wissen würdest?
Ah, ich verstehe viel nicht.
Was wäre so etwas?
Also immer noch Mühe mit dem Urknall. Mhm. Ich bin nicht theoretischer Physiker. Und wenn der Urknall ist, eine Hypothese.
Die Religion hat andere.
Ja.
Ja, das sind wir wieder.
Immer wieder, oder? Ich verstehe die Vorgänge nicht wirklich. Und das würde ich eigentlich schon gerne mal noch. Es tut mir einfach ein kleines Knurz, oder? Aber das liegt vielleicht einfach an meinem mangelnden Verständnis. Das kann schon sein. Mhm. Ist im Moment aber auch wieder unter Druck, der Urknall, die Hypothese. Unter anderem wegen James Webb.
Das, dem Teleskop.
Das sieht Sachen, die es eigentlich nicht geben darf. Das sieht vor allem grosse Galaxien kurz nach dem Urknall. Und die dürfen es eigentlich nicht geben.
Warum dürfen sie nicht geben?
Weil es nicht so schnell geht. Eine Galaxie, also das ist nicht ein Stern, oder? Sondern das sind Milliarden von Sternen. 300 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das klingt nicht sehr plausibel. Das ist der eine Grund, der andere ist die Hubble-Konstante. Mit der kann man beschreiben, wie die Distanz zwischen Galaxien und Geschwindigkeit zwischen Galaxien voneinander abhängt. Das ist eine lineare Beziehung mit einer Konstante, das ist eben die Hubble-Konstante. Die kann man auf zwei Arten bestimmen. Entweder indem man einfach misst, oder? Die Distanz und Geschwindigkeit. Oder indem man aus der Hintergrundstrahlung, die übrig geblieben ist vom Urknall, das bestimmt. Das hat bis vor kurzem immer das Gleiche gegeben, innerhalb des Fehlers. Und jetzt kann man plötzlich viel zu gut messen. Jetzt gibt es nicht mehr das Gleiche.
Ja, spannend.
Und da hat man noch keine Lösung.
Ja, es gibt ja... Es hat irgendwie eine Antwort kommen können. Oder eine so klassische, weil ich glaube, viele Leute würden verstehen, die Relativitätstheorie oder so. Das ist für dich wahrscheinlich relativ simpel.
Nein, das ist nicht simpel. Das hängt sogar ein bisschen mit dem Urknall noch zusammen. Oder?
Ja. Ja. Ganz etwas anderes, oder so anders ist es vielleicht gar nicht. Das Projekt ja dafür sehr bekannt unter anderem beschworen, die ganze Thematik Rosina, Rosetta, das Milliardenprojekt. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären?
Das war eine Raumsonde, die die Europäische Weltraumagentur geschickt hat zu einem Komet, zum Zurium auf Gerasimenko oder einfach Zuri. Das hat man initiiert nach der ersten Kometenmission, die Giotto war. Weil man gemerkt hat, dass man von Kometen sehr viel lernen kann über den Ursprung von unserem Sonnensystem. Mhm. Das hat man ausgewählt im 96, da von Bauer, 2004 ist er gestartet, mit einem Instrument von Bern an Bord. Das Instrument war eigentlich drei Instrumente, zwei Massenspektrometer und ein Drucksensor. Mit dem hat man die flüchtigen Substanzen von Kometen charakterisieren. Wir waren auf der Rosette, auf der Muttersonde, nicht auf dem Teil, der gelandet ist. Dann. 2014 waren wir dort. Und wir haben eigentlich einfach die Atmosphäre gemessen. Die flüchtigen Bestandteile der Atmosphäre. Mhm. Das ist Eis, das verdampft ist vom Komet. Und das ist eben nicht nur Wassereis, sondern da hat es ganz viele Sachen noch drin. Wasser hat man gewusst, CO2 hat man auch gewusst. Und wir haben einen ganz viel anderes gefunden. Also, unter anderem Aminosäure. Noch viel verblüffender war wahrscheinlich Sauerstoff, O2. Da sagt man, der ist sehr reaktiv, das sollte es nicht geben, das sollte reagiert haben. Vor allem haben wir auch Methan gefunden und die zwei zusammen die reagieren. Oder? Aber die waren offensichtlich immer in der Eisphase und darum haben sie nicht reagiert. Also nie in der Gasphase. Und noch heute, wir finden noch und noch und noch neue Moleküle. Jetzt insbesondere in der organischen Chemie. Also Benzol, Naphthalin, also so Ringmoleküle, lange Ketten, Ringmoleküle mit Sauerstoff, mit Stickstoff, mit Beidem, mit Schwefel, Salz. Also die Chemie ist wahnsinnig reich von diesem Komet. Mhm. Und das sagt uns eben einiges über, wie das Material aussen vom Sonnensystem ist, dass das sehr alt ist, dass das passiert, ohne dass man eine Erde hat, eine Sonne, und damit kann man darauf schließen, dass es andere erdähnliche Planeten gibt, die eben ähnlich so gemacht haben wie unsere Erde. Und vielleicht darum auch Leben haben.
Ja, spannend. Und was macht man mit diesen Erkenntnissen nachher?
Also man tut sie publizieren, klar.
Genau, aber...
Man tut sie diskutieren. Man probiert jetzt mit dem erdgebundenen Teleskop von ALMA von Chile zu schauen, wo man die Moleküle sonst noch findet. Und probiert so eigentlich den Weg vom Stern, der das Atom gemacht hat, bis zur Erde können nachvollziehen. Zum Moment herausfinden, wie das entsteht und wie wahrscheinlich das ist, dass es nicht mehr anders entsteht.
Ja.
Also wir haben das zum Beispiel für Phosphor haben wir das gut können machen. Wir haben das, der Phosphor in Sternen entdeckt, wo das, da gibt es bei riesigen Supernova gibt's Phosphor. Dann gibt es einen Phosphor mit Hafer, das ist Phosphin, aber das konvertiert zu Phosphoroxid. Das Phosphoroxid haben wir noch im Komet gefunden. Das ist sehr reaktiv. Weil vorher haben wir nicht gewusst, wie das Leben zu Phosphor... Phosphor brauchen wir für Leben. Auf der Erde gibt es Phosphor, aber das ist in die Mineralien eingeschlossen. Und vorher haben wir nicht gewusst, wie Leben zu Phosphor gekommen ist. Mhm. Und das ist ein möglicher Weg.
Ja.
Der Komet.
Was gibt.
Ja.
Ja, spannend. Ja, aber meistens wird es dann auch wieder... Aber Erkenntnis dann wieder verwendet, so, zum Weiterforschen.
Ja, sicher. Also wir wissen noch lange nicht alles von Kometen.
Ja.
Das ist, braucht dringend noch mal eine Mission.
Ja. Du willst aber nicht noch mal eine führen?
Nein.
Also stehst du nicht zur Verfügung?
Nein, ja, das geht jetzt lang, oder? Also eben, 1986 hat man angefangen mit der Rosetta-Mission. 2014 war man dort. Also fast 30 Jahre.
Mhm. Hast du das über die ganze Zeit durchgeleitet?
Nein. Angefangen hat der Professor Geiss. Er hat, hat gesagt, das muss man machen. Und hat Kollegen dazu gebracht. Und schlussendlich die ESA dazu gebracht, dass sie das machen. Er war der Erste. Dann ist mein damaliger Chef, Professor Balsiger. Er hat das Team zusammengebracht, um das Instrument zu bauen. Er hat es geschafft, dass die ESA das auswählt. Oder? Das geht im Konkurrenzverfahren. Und er war eigentlich der Leiter während dem Bau. Ich habe einfach das Projektmanagement gemacht in dieser Phase. Dann ist er pensioniert worden. Dann habe ich die Mission gemacht und geleitet. Und dann 2016 bin ich emeritiert worden. Und jetzt habe ich einen Nachfolger. Der ist jetzt noch zuständig für Datenanalyse.
Ja.
Und dem helfe ich einfach noch ein bisschen.
Ja.
Vier Generationen.
Ja.
Forschergenerationen sind das.
Das ist dann wirklich ein Projekt.
Ja.
Wenn man... Gibt es Wissenschaftler, die dich speziell faszinieren?
Ja, eigentlich viel. Es gibt sehr, sehr gute Astronomen, die ich wirklich Respekt habe vor ihnen. Aber ich muss sagen, auch sonst, oder? Auch in der Rest der Physik oder Chemie, gibt es natürlich geniale Typen. Das ist. Also, ich habe jetzt noch Schwierigkeiten, einen Namen. Also, meine Lehrer haben mich alle fasziniert. Oder? Ich habe zuerst mit Frau Tschocke eine Thesis gemacht. Sie war Festkörperphysikerin.
Ja, Iris wie meine Schwester.
Genau, Iris Tschocke. Ja. Und die hat mir natürlich imponiert und ist mir ein Vorbild gewesen, mein ganzes Leben. Dann war ich bei Professor Delahaye, das ist ein Belgier in New York.
Mhm.
Mit dem habe ich sehr gut zusammengearbeitet und er hatte ein unendliches Wissen gehabt. Aber nein, vor allem der Professor Geiss, oder von dem habe ich enorm profitiert. Von dem weiss, habe ich eigentlich alles Wissen, was ich weiss in der Astrophysik. Mhm. Ja. Und dann mein Chef, der war einfach menschlich super gewesen. Er war auch ein sehr guter Diplomat und Politiker. Mit dem habe ich mich ebenfalls sehr gut verstanden. Das war mir in vielen das Vorbild. Vielleicht weniger Wissenschaft, aber wie man so Projekte macht, wie man mit Leuten umgeht, wie man die Leute bei der Stange behaltet und so. Das habe ich von ihm gelernt.
Mhm. Ja, spannend. Jetzt, mittlerweile bist du ja auch viel mit deinen Grosskindern beschäftigt. Vielleicht mal ganz generell, ist die Geburt eines Menschen etwas vom Faszinierendsten, was es überhaupt gibt für uns Menschen, jetzt nicht im grösseren Zusammenhang?
Ich glaube schon. Also wenn ich an meine eigenen Geburten zurückdenke, dass sie Momente, die man sonst nie erlebt, im ganzen Leben nie. Oder? Ja. Das sind sie so. Singularitäten, würde man in der Physik sagen. Ja. Eben wieder Urknall. Das ist auch eine Singularität.
Ja. Vergleichbar in einer anderen Dimension.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja. Und auch die Geburt vom ersten Grosskind, also Anfang 1.
Ja. Was lernst du von deinem Grosskind?
Das habe ich schon bei meinen eigenen Kindern gesehen. Man schaut die Natur wieder ganz anders an. Ich kann mich erinnern, mit dem ersten Kind sind wir mal im Wald nachgelaufen. Und wir hatten etwa 50 Meter etwa eine Stunde gehabt. Weil wir haben wirklich jedes Steinchen angeschaut unterwegs. Und es war so faszinierend. Man schaut mit anderen Augen und man sieht alles wieder, alles anders, was in der Natur ist. Weil die Kinder sehen das einfach und wir schauen darüber weg, nehmen es für...
Sie abgestumpft.
Sie abgestumpft, nehmen es für gegeben.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Merci vielmals für deine Zeit.
Bitte, gern geschehen.
Das war so schon wieder mit der 52. Folge vom Podcast Tête-à-Tête unter Kathrin Altweg. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann wäre ich froh, wenn ihr dem Podcast Tête-à-Tête eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet auf Spotify oder auf Apple Podcast. Das hilft dem Podcast zu wachsen. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch 2 Wochen wieder dabei seid. Es heisst Podcast Tête-à-Tête zum 53. Mal. Bis dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Podcast Tête-à-Tête.